Österreich 1.
12 Uhr. Mittagsjournal.
Zum Mittagsjournal am Samstag begrüßt Sie Christel Reis. Folgendes Beitragsprogramm haben wir Ihnen in der nächsten knappen Stunde zu bieten. Bundespräsidentschaftswahlkampf. Wir wollen Sie in den nächsten Tagen über die Auftritte der Kandidaten informieren. Heute eine Reportage über Thomas Glästil. Er absolvierte gestern Nachmittag einen Besuch im Südburgenland und schon im Verlauf dieser Woche hat er sich in Wien Fragen von Studenten der WU gestellt. In 3 Wochen ist es soweit. Bundespräsidentenwahlen in Österreich. 5 Kandidaten bewerben sich um das höchste Amt im Staate, die Damen Knoll und Schmidt und die Herren Glästil, Lugner und Nowak. Am Abend des 19. April wird dann auch feststehen, ob ein zweiter Wahlgang, eine Stichwahl, notwendig sein wird. Im Mittagsjournal auf Österreich 1 wollen wir Sie über die Wahlkampfauftritte der einzelnen Kandidaten informieren, beziehungsweise darüber, wie sie sich in diesen Tagen präsentieren. Den Auftakt macht heute Bundespräsident Thomas Glästil. Einerseits stellte er sich den Fragen von Studenten, andererseits absolvierte er gestern einen offiziellen Besuch als Präsident im südlichen Burgenland. Mein Kollege Wolfgang Fuchs hat ihn begleitet und folgende Reportage gestaltet.
Burschenlust heißt dieser Marsch, den die Stadtkapelle Oberwart zum Empfang aufspielt. Etwa 300 Schaulustige haben sich am Hauptplatz eingefunden, als die beiden schwarzen Autos vorfahren und Thomas Glästil aus dem Wagen springt.
Grüß Gott,
grüß Gott. Gott, wieder eine Freude für uns.
Ja, ich bin ja immer wieder da.
Ja, guten Abend. Heute ist ein besser anders wie das letzte Mal. Das letzte Mal warst du da beim Begleitung.
Ja, ja. Sie können also die burgenländische Art hier sehen. Wir haben Ihnen in unseren Volkssprachen, haben wir junge Damen und Herren gebeten mit dem Herrn Direktor des zweisprachigen Gymnasiums, zu Ihrer Begrüßung. Ich hoffe, dass wir Ihnen damit eine Freude bereiten.
Szeretettel köszöntjük a szövetségi elnök urat, Dr. Thomas Glästil.
Der Bürgermeister der Stadt, ein ÖVP-Politiker, begrüßt von einem Rednerpult und er weiß, worauf es ankommt, wenige Kilometer von der ungarischen Grenze entfernt.
Heute ist der Tag der Sicherheit. Ich darf ein herzliches Dankeschön sagen. Wir wissen genau, worum es sich handelt. Nämlich, wo es heißt Schengen und Österreich ist eine Außengrenze. Und wir wissen auch genau, dass unsere Bürger und Bürgerinnen Sorgen haben. Ich bin überzeugt, der Bundespräsident wird dazu auch seine Überlegungen uns vermitteln.
Thomas Glästil spricht nur wenige Minuten. Als zentrale Botschaft kann er die Bitte des Bürgermeisters aufnehmen.
Liebe Oberwarter Landsleute, es ist keine Frage, dass die Sicherheit ein Begriff ist, die für jeden von uns, der politische Verantwortung trägt, der Hauptbegriff seines Handelns sein muss. Sicherheit des Arbeitsplatzes, Sicherheit der Lehrlingsausbildung, Sicherheit vor den Bedrohungen der heutigen Zeit, die von jenseits der Grenze natürlich herüberkommen. Und ich habe erst vor 3 Wochen in Brüssel bei Verhandlungen mit 21 Kommissaren, praktisch der europäischen Regierung, ganz klargestellt, wir sagen Ja zu einem vergrößerten Europa. Wir wollen vom Grenzland weg zu einem Kernland Europas wieder werden. Aber man muss die Risiken und die Gefahren erkennen und sie wahrnehmen. Die grenzüberschreitende Kriminalität und die Drogen, die illegalen Einwanderer. Das Bundesheer, so habe ich jetzt gelesen, hat 35.000 illegale Grenzübergänge aufgefasst. Diese Probleme liegen auf dem Tisch, sie sind wahrzunehmen und der Begriff Sicherheit ist im Vordergrund unseres Europagedankens zu stehen. Und ich bedanke mich für den so freundlichen und freundschaftlichen Empfang, den ich wieder einmal im Burgenland erhalten konnte. Herzlichen Dank und alles Gute. Und in Brüssel hat man mir versprochen, Burgenland bleibt weiterhin Zielland Nummer 1.
Dann noch kurz ein Bad in der Menge. Die örtlichen Honoratioren warten schon im Rathaus.
Grüß Gott. Grüß Gott.
Herr Baumeister, grüß dich.
Servus, grüß dich.
Herr Bundespräsident.
Grüß dich. Hast du schon rote Nägel?
Ja.
Schau, du bist.
Ich habe getan, ja.
Thomas,
Cobra.
Ja,
gut. Haben Sie wieder einen Freund?
Ja.
Der Herr Osterreiter. Aber Bundespräsident,
ja.
Eine Bitte hätte ich schon.
Ja.
Mit der Notstandshilfe für die Ausländer. Ich meine, das ist eine Katastrophe.
Also geändert. Das ist
haben
ja geändert,
Sie
das
Parlament.
Ja,
aber
in der Verfassung ist das aufgehoben.
Ja, ja,
nein,
aber
das ist aufgehoben.
Das ist furchtbar.
Aber das Parlament, das Parlament behandelt
das. Herr Präsident,
das ist
der einzige, der uns abwenden
kann. Ortswechsel. Wirtschaftsuniversität Wien in der Aula. Eine Diskussion mit Studenten ist wieder ein Heimspiel für Thomas Glästil. Der Moderator freut sich, den Bundespräsidenten begrüßen zu dürfen.
Herr Bundespräsident, ich sage das jetzt nicht zuletzt auch deshalb, um die Exklusivität dieser Veranstaltung hervorzuheben und diesen Hauch, der zu Recht zusteht, zu geben. Aber Sie haben sich in diesem Wahlkampf bisher etwas rar gemacht. Sie haben kaum an Diskussionsveranstaltungen bisher teilgenommen und werden auch im Fernsehen nicht diskutieren. Warum eigentlich?
Ich stelle mich jeder Diskussion. Ich werde auch im ORF wahrscheinlich sehr kritische Journalisten vorgesetzt bekommen. Ich weiß es nicht, ich kann mir es auch nicht aussuchen. Warum ich es abgelehnt habe, das stimmt, mit allen Kandidaten am runden Tisch ein, wie es heißt, Streitgespräch zu führen, hat den Grund, dass man einen Streit ja vom Bundespräsidenten nicht erwarten kann. Der hat integrativ zu wirken, der hat auf das Amt zu achten. Und ich weiß schon, dass die Medien, das ist jetzt gar keine Kritik, sondern eine Faktenfeststellung, sehr oft Veranstalter der Politik sind, das heißt die Arena bereiten, wo man dann die Politiker hineintreibt, Brot und Spiele mit möglichst viel Blut. Also das wollte ich dem Amt, auf das ich zu wahren habe, ersparen. Stelle mich jeder Diskussion, aber ein Streitgespräch, wo alle gegen einen dann mit Fragen, wie wir es ja gehört haben in der Öffentlichkeit, manchmal aus der untersten Schublade, da stelle ich mich nicht her.
Die Stimmung und die Stimmen der WU-Studenten sind nach einer Stunde Diskussion überwiegend positiv.
Ich habe mich über das Positive überrascht. Ich habe eigentlich gedacht, weil es geheißen hat, er war so lange krank, dass das einen Einfluss hätte, aber ich muss sagen, es scheint äußerst agil zu sein und kämpferisch.
Also ich finde es interessant, was er sagt, cool artikuliert, also wirklich ansprechend.
Er ist mir viel zu glatt. Ja, weicht nicht, er weicht unheimlich aus bei jeder Antwort. Er bringt einfach nur das, was ich sich ohnehin schon vorgenommen habe, zu sagen.
Ich bin zu seiner Person kritisch, aber ich finde, er handelt jetzt nicht geschickt, wie man auch schon im Wahlkampf 1992 gesehen hat.
Ich war vorher eigentlich, ich habe nicht genau gewusst, wer ich nicht wählen soll. Wir haben bereits hier die Frau Knoll gehabt und dann Herrn Lugner und ich muss ehrlich sagen, bis jetzt hat mir der Bundespräsident am besten gefallen.
Wolfgang Fuchs über Auftritte Thomas Glästils in diesen Wahlkampftagen.
Deutschlandfunk, Informationen am Morgen.
Das Durcheinander auf dem klassischen Schrottplatz war schon sprichwörtlich und natürlich Gift für Boden, Wasser und Luft. Nun soll damit Schluss sein. Ab morgen soll Ordnung einkehren bei der Entsorgung von Schrottautos. Die Altauto-Verordnung tritt in Kraft. Sie soll die Verwertung von alten Pkw durch geprüfte Betriebe sicherstellen. Am Telefon in Bonn ist nun die Bundesumweltministerin Angela Merkel, CDU. Frau Merkel, was ändert sich morgen für den normalen Autofahrer und Halter?
Für den ganz normalen Autofahrer ändert sich, dass er sein Auto dann, wenn er es abmelden will, nur so abmelden kann, dass er auch einen Verwertungsnachweis mitbringt und den bekommt er bei den dafür zugelassenen Annahmestellen oder bei anerkannten Verwertungsbetrieben. Das heißt, er kann nicht überall sein Auto abgeben, sondern nur dort, wo solche Betriebe oder Annahmestellen anerkannt sind durch Sachverständige.
Die alte Schrottkarre soll nicht einfach irgendwo am Straßenrand verrosten, das ist ja sicherlich ein löbliches Ziel, aber wer zahlt denn für diese Entsorgung künftig?
Ja, vor allen Dingen soll nicht nur nicht die alte Karre an dem Straßenrand verrosten, sondern wir wollen sicherstellen, dass das Auseinandernehmen des Autos, dass das Verwerten des Autos sachkundig gemacht wird, die ganzen Flüssigkeiten nicht irgendwo im Boden versickern und dafür braucht man diesen Verwertungsnachweis. Zahlen tut der Kunde, ich sag mal, je nach Marktlage. Mit den Annahmestellen und den Verwertungsbetrieben wird sich und hat sich zum Teil jetzt schon ein schwunghafter Handel auch mit den daraus dann ausgebauten Ersatzteilen entwickelt. Es ist so, dass viele, die schon ein älteres Auto haben, Reparaturen machen, heute schon recycelte oder wieder erneuerte Altteile verwenden, weil das viel kostengünstiger ist. Und damit hat dann auch der sein altes Auto abgibt, eine Chance, weniger zu bezahlen als heute. Zum Teil wird ja gesagt, dass das sehr teuer sei. Wir glauben das nicht. Ein sehr altes und kaum noch gebrauchsfähiges Auto wird vielleicht 100, 150 Mark kosten, aber viele, viele, viele Autos werden so auch noch Teile enthalten, dass man damit was machen kann.
Aber eine fachgerechte Entsorgung ist in aller Regel natürlich teurer als ein wildes Abkippen, wie wir es jetzt noch von den Schrottplätzen kennen. Der Halter wird verhandeln müssen mit den Verwertungsbetrieben.
Richtig, und deshalb haben wir zum Beispiel auch gesagt, wir wollen Wettbewerb. Wir wollen nicht, dass nur immer der Hersteller des Autotyps seine Autos wieder zurücknimmt, dann kriegen sie diesen Wettbewerb nämlich nicht hin, sondern wir haben jetzt schon 2800 Annahmestellen im Bundesgebiet. Wir werden Ende des Jahres ungefähr 10.000 haben. Und dann wird der Kunde auch ein bisschen sehen können, wo ist es für mich günstig.
Sie haben die Zahl der Betriebe genannt, es sind gerade mal 2800. Es gibt doch erhebliche Zweifel daran, dass das Netz der Verwertungsbetriebe groß genug ist, um die Flut der Altautos, die erwartet wird, auch sicher zu entsorgen.
Also wir müssen nochmal unterscheiden zwischen den Annahmestellen und den Verwertungsbetrieben. Wir werden jetzt ungefähr 250 Verwertungsbetriebe haben, aber 2800 Annahmestellen. Und in den allermeisten Gebieten der Bundesrepublik Deutschland sagen wir, dass damit ein flächendeckendes Netz geknüpft ist. Sollte dies regional irgendwo nicht der Fall sein, haben die Länderbehörden die Möglichkeit, auch noch für ein, zwei Monate Ausnahmeregelungen zuzulassen. Aber das ist nur in den allerseltensten Fällen der Fall. Die Automobilindustrie hat hier zusammen mit dem Kfz-Gewerbe sehr intensiv gearbeitet.
Da wir gerade über Autos reden, Frau Merkel, nun macht uns ja nicht nur die Entsorgung Sorgen, sondern vor allem auch die Umweltschäden, die ein Auto während seines langen Lebens auf den Straßen anrichtet. Die Grünen haben da einen Vorschlag gemacht, der in Ihrer Partei heftig angegriffen wird. Was halten Sie, was hält die Bundesumweltministerin von der aktuellen Benzinpreisdiskussion?
Ja, ich greife die auch an, weil diese 5 Mark, die da genannt wurden, wirklich absurd sind. Wir sind ein Land mitten in Europa. Wir können überhaupt nicht hier alleine in Deutschland solche Schritte gehen. Tanktourismus, sage ich schon mal, ist völlig ausgeschlossen. Wir haben Pendler, deshalb ist die Diskussion wirklich nicht in Ordnung. Ich will sagen, dass wir in Europa um CO2-ärmere Autos ringen. Die Automobilindustrie Europas hat hierzu auch Vorschläge unterbreitet. Wir haben uns gerade vor einer Woche darüber unterhalten. Und wir haben in Deutschland, das will ich auch nochmal hervorheben, mit der schadstoffbezogenen Kfz-Steuer sowohl das 5- als auch das 3-Liter-Auto extra gefördert. Wenn Sie zum Beispiel ein 3-Liter-Auto fahren, dann sparen Sie 1.000 Mark Kfz-Steuer. Das ist schon angelegt, obwohl solche Autos ja heute leider noch nicht auf dem Markt sind, aber sehr bald. Und insofern, glaube ich, soll man die sparsam fahren, belohnen, aber nicht das Autofahren zu einem absoluten Luxus für viele machen, die wirklich darauf angewiesen sind.
Ist das Anrennen gegen diese 5 Mark Benzinpreismarke, die die Grünen aufgestellt haben, nicht ein reines Wahlkampfmanöver? Gestern haben wir ja erlebt, dass auch andere Experten, unter anderem auch die aus der Umweltsachverständigenkommission der Bundesregierung, von ganz ähnlichen Preisen ausgehen. Müssen wir nicht wirklich dahin zu einem höheren Benzinpreis, um genau die Einführung von sparsameren Autos damit zu befördern?
Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren eine hervorragende Entwicklung gehabt. Ich selber habe mit der Automobilindustrie diskutiert über Verbrauchsverringerung. 25% werden wir haben bei der Neuwagenflotte zwischen 1990 und 2005. In Europa wird sich ein ähnlicher Prozess vollziehen. Und ich muss wirklich sagen, der Ansatz der Grünen, dass alles immer möglichst wehtun muss und alles immer möglichst verschreckend sein muss, den halte ich für falsch. Und ich sage nochmal, unsere Sachverständigen haben schon sehr, sehr vieles empfohlen. Sie empfehlen auch streckenbezogene Gebühren. Sie empfehlen eine ganz andere Abfallpolitik. Wir bedenken das, aber Politik, reale Politik in Europa für die Menschen ist noch etwas anderes als theoretische Empfehlung.
Spricht da jetzt die Wahlkämpferin und CDU-Vorsitzende in Mecklenburg-Vorpommern oder spricht da die Bundesumweltministerin?
Da spricht die Bundesumweltministerin. Die möchte, dass die Menschen Spaß an der Umweltpolitik haben, die sich freuen können darüber, dass die Abgase heute unter ein Zehntel dessen gesunken sind von Autos, was wir noch vor 10 Jahren hatten. Und da spricht die Bundesumweltministerin, die mit der Automobilindustrie in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht hat, dass zum Teil, sage ich auch, durch das Vormachen vielleicht sogar von Greenpeace mit dem 3-Liter-Auto Entwicklungen in Gang gekommen sind. Ich sage Smart, ich sage VW wird ein solches 3-Liter-Auto hervorbringen, die wir alle nicht für möglich gehalten hatten. Und da muss man nicht immer noch mit dem Knüppel auf die Leute einschlagen.
Aber ist die Tankstellenkampagne Ihrer Parteizentrale nicht in der Tat ein bisschen platt? Müssen Sie es nicht als Umweltministerin bedauern, dass ein so sensibles Thema, das ökologische Umsteuern der Wirtschaft, in dieser Weise verheizt wird?
Ich glaube, dass die Grünen, wenn man sich mal die Diskussionen in der eigenen Partei anguckt, eher wissen, dass sie sich weiten Teilen der Bevölkerung nicht verständlich gemacht haben. Sie haben sich im Grunde in ihrem planwirtschaftlichen Ansatz, ob das nun die Urlaubsreisen sind und viele andere Dinge, ich kenne das ja aus den Debatten im Deutschen Bundestag, ein bisschen der Öffentlichkeit jetzt deutlich vorgestellt, dass sie einen ganz anderen Ansatz haben und dass sie finden, und das ist das, was mich schon seit 3-4 Jahren in all unseren Debatten, seitdem ich Umweltministerin bin, dass sie immer finden, dass es den Menschen wehtun muss, dass sie ihnen auf dem Weg sind, etwas zu verbieten. Und ich sag mal, dass die CDU dort mit ihren Leuten und ihren Mitteln eine Kampagne dagegen macht, das ist ein Teil des Wahlkampfs, sicherlich nicht der ganze Wahlkampf, denn wir haben viele gute Rezepte selber zu bieten.
Aber gab es nicht schon so etwas, Frau Merkel, wie einen Konsens, jedenfalls unter den großen Parteien im Bundestag, dass man im Grunde ein solches Umsteuern versuchen muss und auch durch eine Anhebung der Preise im Primärenergiebereich
Und geht dies jetzt nicht verloren, kurzfristig, um Erfolge eben bei der Bundestagswahl zu erzielen? Weil den Leuten, die will man ja nicht erschrecken, aber inhaltlich ist es doch im Grunde eine katastrophale Entwicklung.
Also ich muss sagen, dass wir in der Politik wirklich aufpassen müssen, dass wir die Schritte in der richtigen Reihenfolge machen. Und das, was uns nicht gelungen ist, und zwar wegen den Grünen, aber vor allen Dingen wegen der SPD nicht gelungen ist, das ist die große Steuerreform, die erst einmal Entlastung für alle gebracht hat. Die Umwelt hat überhaupt keine Chance, ob das eine Kfz-Steuer ist, ob das andere Steuern sind, die Menschen für irgendwas zu begeistern, weil wir immer in dem Verdacht stehen, wir wollen die Steuern und Abgaben nur erhöhen. Und solange wir nicht Entlastungen haben, ist überhaupt die Diskussion über weitere Erhöhungen in irgendeinem Bereich völlig absurd. Und wenn die SPD endlich bei dieser Steuerreform sich bequemen könnte zu sagen, wie ihr Modell aussieht, da haben wir ja auch wieder die deutschen Diskussionen in den letzten Tagen gehabt, dann sind verschiedene Diskussionen ganz anders möglich. Wir brauchen Entlastung in Deutschland und nicht Umverteilung und weitere Bestrafung.
Sie stehen also hinter der Kampagne Ihres Generalsekretärs Peter Hinze, Freie Fahrt für freie Bürger, die CDU als Autofahrerpartei?
Was heißt die CDU als Autofahrerpartei? Wir haben die Bahn privatisiert und damit wirtschaftlich gemacht. Wir haben dafür gesorgt, dass Entlastungen in der Wirtschaft möglich sind, die die Automobilindustrie heute in die Lage versetzen, wahrscheinlich mit als Erster auch in Europa 5-Liter-Autos anzubieten, wahrscheinlich auch 3-Liter-Autos anzubieten. Wir wollen als CDU, das sage ich auch ganz klar, dass diese Autos auch mit deutschen Arbeitsplätzen verbunden sind und nicht irgendwo ins Ausland abwandern. Und deshalb ist das ein bisschen platt. Die CDU hat den geregelten Katalysator eingeführt. Ich habe jetzt Euro 3 und Euro 4 mit in Europa durchgekämpft oder wir sind noch dabei. Wir haben die emissionsbezogene Kfz-Steuer gemacht und so wird das weitergehen. Nur die CDU ist keine Partei, die die Umweltpolitik sozusagen mit maximaler Leidensfähigkeit verbindet. Das ist richtig.
Angela Merkel, CDU, die Bundesumweltministerin war das, im Deutschlandfunk. Dankeschön für das Gespräch. Auf Wiederhören, Frau Merkel.
Auf Wiederhören.
Sie hören den Deutschlandfunk, 7 Uhr und 28 Minuten.
Ist es, Sie hören den Deutschlandfunk, die Informationen am Morgen. Unser Podium jetzt. Am 26. April wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt. Oft genug gesagt, oft genug darüber schon berichtet. Über den Wahlkampf der größeren Parteien werden wir Sie in unserem Programm nach Ostern genauer informieren. Heute werfen wir vorab einen Blick auf das Wahlkampfengagement eines großen Mannes der deutschen Nachkriegspolitik, Hans-Dietrich Genschers. Mit über 70 Jahren unterstützt er in seinem Heimatland Sachsen-Anhalt seine Partei, die FDP, bei ihrem Versuch, in den Landtag zurückzukehren. Wolfgang Labun hat ihn dabei beobachtet.
Ich begrüße insbesondere unseren Herrn Dr. Genscher.
Spontaner Beifall unter den rund 100 Besuchern der FDP-Wahlveranstaltung im Haus des Volkes zu Bad Dürrenberg bei Leuna, als Stadträtin Ilona Zocher den Stargast des Nachmittags vorstellt, Hans-Dietrich Genscher, Bundesaußenminister AD, FDP-Ehrenvorsitzender und gebürtiger Hallenser. Gemeinsam mit dem PR-Team der FDP ist er an diesem Tag unterwegs. P wie Pieper Cornelia, FDP-Spitzenkandidatin in Sachsen-Anhalt und R wie Rehberger Horst, Ex-Wirtschaftsminister dieses Bundeslandes. Herzlich willkommen, Herr Genscher, in Bad Dürrenberg, steht auf einer Kreidetafel vor dem Blumenhaus Bertram neben dem Haus des Volkes, dessen großer Saal trotz der ungünstigen Zeit am Nachmittag gut gefüllt ist. Am Abend desselben Tages kommen gar Hunderte zur FDP-Veranstaltung in das Kreiskulturhaus Sangerhausen. Und vormittags drängen sich ebenfalls an die 100 Menschen um den FDP-Infostand auf dem Marktplatz von Merseburg, als dort Genscher und das PR-Team auftauchen. Die FDP dort allerdings auch kostenlose Bratwürste verteilt. Dennoch, der Genscher-Effekt wirkt noch immer in Sachsen-Anhalt, wo die Liberalen in der Bundestagswahl des Jahres 1990 sogar ein Direktmandat gewannen. Mit seinem berühmten gelben Polunder zieht der Mann mit den Ohren auch in diesen Wahlkampf. Und die Selbstironie setzt sich auf der Krawatte fort, wo sich rote Elefanten auf blauem Grund tummeln. In Bad Dürrenberg, wo mit der größten Gradieranlage Europas seit dem 18. Jahrhundert Salz produziert wird, sitzt Genscher nun neben den FDP-Kandidaten am Tisch. Nicht auf der blumengeschmückten Bühne mit den FDP-Wahlkampfparolen, sondern auf gleicher Ebene wie die Zuhörer in dem fensterlosen, holzgetäfelten Saal. Er wirkt müde, als ein Vorredner nach dem anderen mit wechselnder rhetorischer Begabung das Wort ergreift. Doch als er dann selbst redet, ist er plötzlich wieder ganz der alte Wahlkampfprofi.
Wir haben Anlass, stolz auf unser Bundesland Sachsen-Anhalt zu sein, auf unsere Herkunft, was wir hier erreichen können, was die Menschen hier können. Ich bin Zeit meines Lebens stolz darauf gewesen, dass ich aus Halle komme, dass ich aus Sachsen-Anhalt komme. Ich habe das nie verleugnet. Ich habe mir auch nicht Mühe gegeben, dass ich mein Hallisch unterdrücke. Jeder konnte das im Rundfunk und Fernsehen hören, woher ich komme. Meine Lebenserfahrung ist, wer nicht weiß, woher er kommt, weiß meist auch nicht, wo er hin will. Und deshalb ist es so wichtig.
Und plötzlich ist dann doch Stimmung im Saal. Was finden die Anwesenden gut an Genscher? Eine Stimme nach der Veranstaltung.
Seine Offenheit. Das ist wichtig, seine Offenheit. Der spricht, wie wir auch hier überall auch sprechen. Ja. Und nicht hier als so hinten rum. Das ist mal absichtlich, das ist der Genscherhand. Einer von uns.
Und noch mehr Applaus ist Genscher sicher, wenn er nicht nur die regionale Identität des Publikums betont, sondern auch mit wenigen Worten dessen Selbstwertgefühl hebt.
Ins vereinte Deutschland ist niemand mit leeren Händen gekommen. Die Deutschen aus der alten Bundesrepublik mit einer geordneten und kräftigen Wirtschaft und einer stabilen, freiheitlichen Demokratie. Und die Menschen aus diesem Teil Deutschland sind mit dem Kostbarsten gekommen, was man haben kann, nämlich selbst und friedlich errungener Freiheit. Da ist niemand dem anderen gegenüber zum Dank verpflichtet, aber wir sind gemeinsam verpflichtet, solidarisch die Zukunft unseres Landes zu gestalten. Darum geht es heute.
Jede Partei blicke nun gespannt auf Sachsen-Anhalt als Stimmungsbarometer für die Bundestagswahl, erklärt er später.
Und deshalb setze ich mich auch in meinem Heimatland so stark ein dafür, weil wir hier wirklich gute Kandidaten haben mit unserer stellvertretenden Bundesvorsitzenden Frau Pieper, mit Horst Rehberger, und wir haben eine gute kommunale Basis in Sachsen-Anhalt. Also ich werde alles dafür tun, dass wir im neuen Landtag vertreten sind.
Sein Engagement haben die Liberalen in Sachsen-Anhalt, wo sie zumindest eine starke kommunale Basis haben und viele Bürgermeister stellen, auch bitter nötig. Denn nur etwa 3-4% der Stimmen prophezeien die Meinungsumfragen derzeit der FDP auf Landesebene. Für Genscher ist dies noch kein Anlass zur Panik.
Ich kann jetzt nicht eine Aussage darüber machen, wie lange sich der Rückenwind, den die Sozialdemokraten derzeit ohne Zweifel haben, durchsetzen wird. Nur für die FDP stelle ich fest, dass wir hier zunehmend auf Zustimmung stoßen und dass wir auch im Aufwind sind. Da signalisieren übrigens auch die Umfragen, dass die FDP in einem aufsteigenden Trend ist, was ja nach 4 Jahren Abwesenheit vom Landtag keine Selbstverständlichkeit ist.
Und um diesen Trend zu befördern, scheut Genscher auch nicht vor populistischen Tönen zurück.
Wenn ich da die Probleme in den Schulen sehe, an unseren Hochschulen, wenn ich sehe, die Sorge junger Menschen, einen Arbeitsplatz zu finden, meine Damen und Herren, da muss ich mich fragen, auf welchem Stern leben eigentlich die Kultusminister dieser Republik, die Roten und die Schwarzen, da machen sie überhaupt keinen Unterschied, wenn sie irgendwo als die zentrale Aufgabe deutscher Bildungspolitik die Frage einer Rechtschreibreform ansehen. Da kann man nur sagen, die Leute haben Sorgen.
Begeisterter Beifall bei den zumeist älteren Zuhörern. Ihr Landsmann hat sie einmal mehr in seinen Bann geschlagen.
Ich bin direkt ein Fan von Hans-Dietrich Genscher. Ich bin schon kurz nach der Vereinigung, da hat er in Merseburg gesprochen, da bin ich da nach Merseburg hin, da waren natürlich Massen unterwegs und da habe ich ihn das erste Mal da von Angesicht zu Angesicht erlebt und das hat mich schon tief beeindruckt, wie er da so kam und so frei sprach. Deshalb bin ich eigentlich auch hergekommen und das hat sich all die Jahre nicht geändert.
Es war sehr aufschlussreich, sehr interessant, wie wir Herrn Hans-Dietrich Genscher kennen, hier aus unserer Region, und das war sehr interessant. Für das Volk so allgemein.
Was schätzen Sie an ihm besonders?
Seine offene Art. Wir brauchen Menschen, die wirklich offen zu uns sind. Wir haben wirklich sehr gelitten hier in der Zeit und das hat uns wieder ein bisschen Mut gemacht. Vielleicht wird es besser.
Aber da sitzt Hans-Dietrich Genscher schon wieder in der dunklen Limousine mit dem Bonner Kennzeichen und eilt zum nächsten Termin in seiner alten Heimat Sachsen-Anhalt.
Die Reportage von Wolfgang Labun. 7.59 Uhr ist es, 8:01.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen, und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 206. In Europa bemüht man sich um enge Zusammenarbeit, aber die Beziehungen zwischen den europäischen Staaten sind nicht überall gleich intensiv. Am engsten sind die Beziehungen zwischen den Staaten, die zum 1. Januar 1999 den Euro als gemeinsame Währung einführen. In diesem Teil von Europa gibt es dann ab 1. Juli 2002 nur noch den Euro. Ab Januar 2002 sollen Münzen und Geldscheine in Euro umgetauscht werden. Die Geldscheine werden überall gleich aussehen, aber die Münzen gibt jeder Staat selber aus. Die Rückseite der Euro-Münzen gestaltet jeder Staat selber. Wer bar bezahlt, kann in den ersten 2 Jahren noch nicht mit Euro bezahlen, aber Schecks kann man dann schon in Euro ausstellen. Ab 01.01.1999 kann man den Euro im bargeldlosen Zahlungsverkehr für Überweisungen und Schecks verwenden. Die Banken müssen in Euro ausgestellte Schecks akzeptieren, aber Geschäftsleute können während dieser 2 Jahre noch verlangen, dass ihre Kunden Schecks in der bisherigen Landeswährung ausstellen und können sich weigern, Euro zu akzeptieren. Aber nicht alle Staaten, die zur Europäischen Union gehören, machen auch bei der Einführung der gemeinsamen europäischen Währung mit. In Griechenland macht der Staat zu viel Schulden und Großbritannien erfüllt zwar alle Bedingungen, um bei der Währungsunion mitzumachen, will aber den Euro nicht einführen, jedenfalls noch nicht, sondern vielleicht etwas später als die anderen Staaten. Größer als die EU ist der EWR. Zum europäischen Wirtschaftsraum gehören außer den 15 EU-Staaten auch Island, Liechtenstein und Norwegen. Den EWR gibt es seit dem 1. Januar 1994, also seit etwas mehr als 4 Jahren. Die Schweiz gehört nicht dazu, weil bei der Volksabstimmung am 6. Dezember 1992 50,3% dagegen waren. Viele Schweizer sind aber davon überzeugt, dass diese Ablehnung des geplanten Beitritts der Schweiz zum EWR der Schweiz große wirtschaftliche Nachteile gebracht hat. Vielleicht ist auch die Zunahme der Zahl der Arbeitslosen in der Schweiz teilweise darauf zurückzuführen, denn viele schweizerische Firmen, die mit Investitionen neue Arbeitsplätze schaffen, investieren fast ausschließlich im Ausland, und darum wollen auch die Gewerkschaften, dass sich die Schweiz möglichst schnell mit der EU einigt, enger als bisher zusammenzuarbeiten. Aber das ist nicht ganz einfach, denn die Schweizer sollen es natürlich nicht besser haben als die anderen Europäer. Jeder Angehörige eines EU-Staats darf in jeden anderen Staat, der zur EU gehört, umziehen und dort arbeiten, aber in der Schweiz denkt man, dass dort schon zu viele Ausländer sind, seit vor 30 Jahren viele Italiener ins Land gekommen sind. Ein anderes Problem ist der Verkehr zwischen Mittel- und Südeuropa über die Alpen. Wer Waren mit der Bahn transportiert, muss bezahlen, was das kostet, aber Straßen sind für alle da, und was der Straßenverkehr tatsächlich kostet, wird nur teilweise durch die Steuern auf Autos und auf Benzin und Diesel bezahlt. Österreich gehört seit dem 01.01.1995 zur EU. Bei der Volksabstimmung am 12.06.1994 waren 2/3 dafür. Österreich kann sich gegen den Transitverkehr mit LKWs und PKWs aus anderen EU-Ländern nicht wehren, aber in der Schweiz möchte man etwas gegen die vielen Autos tun, vor allem gegen die schweren LKWs, weil LKWs von 38 Tonnen Gewicht eine besonders große Belastung sowohl für die Straßen sind, als auch für die Leute, die in der Nähe der Transitstraßen wohnen. Deshalb verhandelt die Schweiz mit der EU über eine Abgabe für den ganzen Transitverkehr auf den Straßen und eine Schwerverkehrsabgabe für besonders große LKWs, um zu erreichen, dass mehr Waren als bisher mit der Bahn transportiert werden. In Österreich müsste man dann aber den Autoverkehr genauso hoch belasten, weil sich sonst der Transitverkehr von den Nord-Süd-Verbindungen durch die Schweiz auf österreichische Straßen verlagert. Aber Österreich gehört zur EU und kann deshalb nicht bilateral mit der EU verhandeln wie die Schweiz, sondern muss sich an die Regeln halten, die für alle EU-Staaten gelten. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 206. Danke.